Und jemand, der Gewicht abnimmt und meinetwegen seine Ernährungsform umstellt, eine Diät macht, der freut sich natürlich darauf, wieder normal zu essen, wenn er 10 Kilo abgenommen hat. Wenn er das aber macht, wird er automatisch wieder zunehmen, weil sein Körper hier 150 Kilokalorien weniger an Energie verbraucht.
Hallo zum Podcast Wissen, was dir gut tut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Professor Dr. Jens Aberle über das Thema Adipositas und die sogenannte Abnehmspritze. Professor Jens Aberle ist Adipositas-Experte und Diabetologe, also Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und ärztlicher Leiter des Universitären Adipositas-Zentrums dort. Zwischen 2021 und 2024 war er Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor Aberle.
Vielen Dank für die Einladung.
Ozempic, Mounjaro und Co. waren vor einigen Jahren ein Durchbruch, ein echter Gamechanger, wie man ja überall gehört hat. Aber für wen ist das eigentlich wirklich? Wo ist es angezeigt? Wann nehme ich es?
Also die Medikamente selber, die kennen wir ja schon relativ lange, also zumindest die Medikamentengruppe. Und ursprünglich sind diese sogenannten Inkretin-Mimetika, so heißen die ja, entwickelt worden für Menschen mit Diabetes. Das war schon 2007. Und man hat dann im Rahmen der Diabetestherapie gesehen, dass diese Medikamente ja nicht nur den Blutzuckerwert senken, sondern auch das Körpergewicht. Und das war tatsächlich ein Novum in der Diabetestherapie. Das gab es bis dahin eigentlich nicht. Und daraus haben sich dann neue Medikamente entwickelt und auch die Idee, also vielleicht funktioniert die Gewichtsreduktion ja auch bei Menschen ohne Diabetes. Und tatsächlich ist es so gekommen. Und die modernen Medikamente, die wir jetzt haben, die bewirken tatsächlich eine Gewichtsreduktion bei Menschen mit und ohne Diabetes, die wir vorher in dem Ausmaß durch Medikamente nicht gekannt haben. Also das ist schon eine Veränderung in der Therapieoption.
Ich fand es spannend, dass viele Menschen uns angesprochen haben, was darüber zu erfahren, weil eigentlich dachte ich, inzwischen kennt sich jeder eigentlich damit ein bisschen aus. Wir haben selber schon etliche Artikel zur Abnehmspritze gebracht in Bunte und Bunte Gesundheit und war deshalb überrascht, dass auch Frauen, die ich zum Beispiel als total schlank und normalgewichtig sehe, da interessiert waren, mehr zu erfahren. Was kann dieses Medikament eigentlich und wie funktioniert es? Und später, für wen ist das? Also wer darf und sollte das eigentlich nehmen? Aber erstmal vielleicht, was kann es?
Es sind ja mehrere Medikamente, die wir jetzt verwenden. Das ist nicht nur eins. Und diese Medikamente, also so erkläre ich es meinen Patientinnen und Patienten immer, haben im Prinzip ein körpereigenes Hormon nach. Dieses Hormon heißt GLP-1, also das ist der wesentliche Faktor. Und das Hormon wird ausgeschüttet aus dem Magen-Darm-Trakt und zwar immer dann, wenn man gegessen hat. Dann setzt der Darm selber dieses Hormon frei. Und das Hormon hat dann unterschiedliche Wirkungen. Es steigert bei Menschen mit Diabetes die Insulinfreisetzung. Aber wenn es jetzt um Gewichtsreduktion geht, dann wirkt es vor allem im zentralen Nervensystem. Und zwar genau in den Arealen des Gehirns, in denen wir unser Körpergewicht und unsere Nahrungsaufnahmen regulieren, im sogenannten Hypothalamus und in anderen Gebieten. Und bewirkt, dass einfach das Verlangen nach Nahrungsaufnahme geringer wird, meistens unbewusst. Und dadurch nehmen Menschen weniger Kalorien zu sich. Und das führt letztendlich zu einer Gewichtsreduktion, ohne dass man das Gefühl hat, sich stark einschränken zu müssen. Das ist eigentlich das Besondere daran. Und das machen viele dieser Medikamente, sind ja noch einige in klinischer Entwicklung. Und das ist im Wesentlichen der Wirkmechanismus in der Therapie des erhöhten Gewichtes.
Also wie das Medikament auf den Körper wirkt, ist ja sehr wichtig und spannend. Aber das macht sich auch in der Psyche bemerkbar, könnte man sagen. Also es ist ja für Betroffene eine riesige Entlastung, nicht mehr so oft ans Essen denken zu müssen. Offenbar wird in der Adipositas-Forschung auch der Begriff Food Noise verwendet. Das fand ich interessant. Können Sie erklären, was das ist und wie man sich so einen Food Noise vorzustellen hat?
Ja, Food Noise ist tatsächlich das Schlagwort oder der Begriff, der im Moment viel verwendet wird. Und den kennen auch unsere Patientinnen und Patienten inzwischen. Die springen auch von Food Noise. Und das besagt ja im Wesentlichen, dass man sozusagen eine Art Gedankenzentrierung auf das Essen hat. Also man denkt den ganzen Tag an Essen oder auch an Essenvermeidung. Diese ständige, ja als belastend empfundene Auseinandersetzung mit Nahrungsaufnahme, die wird den Menschen genommen. Das heißt, man hört einfach auf, an Essen zu denken, an Essensvermeidung. Wann habe ich zuletzt gegessen? War das vielleicht zu viel? Habe ich jetzt schon wieder ein Schuldgefühl? Wann kann ich das nächste Mal essen? Das hört auf. Und das empfinden viele, das sagen Sie völlig richtig, als sehr, sehr entlastend und befreiend. Und das ist eine der Wirkkomponenten, die dann auch eine Rolle spielt.
Was sind denn eigentlich beim Abnehmen für Mechanismen am Werk? Also man hat ja in letzter Zeit da allerhand verstanden, was sich im Körper tut, warum man oft so vergeblich versucht abzunehmen oder man hat es dann schnell wieder drauf. Also jeder kennt ja diese Versuche, die ja mit dem Gewichtverlust einhergehen.
Ja, genau, das ist ein Riesenproblem. Also wenn es uns Menschen leicht wäre, Gewicht abzunehmen und das verlorene Gewicht zu halten, dann bräuchten wir keine Medikamente oder Operationen, um abzunehmen. Und tatsächlich ist es so, dass unser Körper eigentlich nicht will, dass wir Gewicht abnehmen. Unsere Biologie möchte sozusagen keine Gewichtsreduktion akzeptieren. Und wenn immer jemand mit einem erhöhten Gewicht, meinetwegen 10 Kilo Gewicht reduziert, setzen eine ganze Menge Mechanismen im Körper ein, die dazu führen, dass im besten Fall, von unserer Biologie ausgehend, das Gewicht wieder zugenommen wird. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Grundumsatz, also die Energie, die wir jeden Tag verbrauchen, einfach nur um am Leben zu sein, dass dieser Grundumsatz sich reduziert. Das kann man auch mathematisch kalkulieren. Also wenn man ungefähr 10 Kilogramm abnimmt, dann reduziert sich die tägliche Energie, die wir verbrauchen, nur um am Leben zu sein, um ungefähr 150 Kilokalorien. Und jemand, der Gewicht abnimmt und meinetwegen seine Ernährungsform umstellt, eine Diät macht, der freut sich natürlich darauf, wieder normal zu essen, wenn er 10 Kilo abgenommen hat. Wenn er das aber macht, wird er automatisch wieder zunehmen, weil sein Körper hier 150 Kilokalorien weniger an Energie verbraucht. Und gleichzeitig kommt es zur Produktion einer ganzen Menge von Hungerhormonen, die können wir auch im Blut gut messen. Also wenn man Gewicht abnimmt, dann wird zum Beispiel ein Hormon, das heißt Ghrelin, aus dem Magen ganz stark ausgeschüttet. Und dieses Hormon induziert, dass wir nach Nahrung suchen. Also dann gucken wir sich bei unserem Nachbarn, ob der noch einen Keks in der Schublade hat oder solche Sachen. Das macht Ghrelin. Das wird enorm verstärkt. Das heißt, nach Gewichtsabnahme nimmt unser Hungergefühl enorm zu. Wir verbrennen weniger Energie und das macht es so schwer für uns, reduziertes Gewicht zu halten. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Und das ist unheimlich schwer und deswegen schaffen es die meisten Menschen nicht dauerhaft.
Ja, zu Ihnen kommen ja stark übergewichtige Menschen. Da kommen ja nicht die Menschen, die 5 Kilo verlieren wollen. Die würden Sie wahrscheinlich auch nicht empfangen. Was wiegt dann bei den Menschen schwerer, die körperlichen Probleme? Denn Adipositas ist ja auch eine Krankheit. Das wurde ja eben vor ein paar Jahren als solche anerkannt. Oder die psychische Belastung? Wie ist dieses Stigma, mit dem ja viele leben täglich? Wie erleben Sie das?
Also es ist tatsächlich eine spannende Frage, die Sie stellen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist die größte Motivation für Menschen, Gewicht abzunehmen, dieses Stigma Adipositas loszuwerden und einfach auch sagen die Betrachtungsweise in der Gesellschaft loszuwerden und nicht als der übergewichtige Mensch tituliert zu werden. Denn Stigma ist natürlich immer Verbindung negativer Charaktereigenschaften mit einem bestimmten Äußeren, mit einem Phänotyp. Und das belastet Menschen ganz, ganz enorm. Und das ist ganz häufig die Hauptmotivation, weshalb Menschen zu uns kommen, weil sie das nicht mehr wollen. Es ist ja nicht so, dass sie es einfach könnten. Sie schaffen es einfach nicht, Gewicht abzunehmen und suchen danach Hilfe. Mhm. Für uns spielt das auch eine Rolle, aber als Mediziner ist man natürlich auch daran interessiert, dass sich mit der Gewichtsreduktion die Gesundheit verbessert. Das ist völlig klar. Aber für viele Menschen spielt die seelische Komponente eine größere Rolle.
Mhm. Sind denn die Menschen mit Diabetes und Menschen mit Adipositas anders psychisch belastet? Also das ist ja, sind ja andere Voraussetzungen. Also wahrscheinlich auch eine ganz andere Art der Belastung und damit umzugehen, oder?
Ja, absolut. Wobei bei Menschen mit Diabetes spielt häufig sozusagen die gesundheitliche Komponente, die Blutzuckerwerte noch eine größere Rolle, weil das ja für die Menschen fassbar ist. Die sehen ja ihre Blutzuckerwerte und mit der Therapie werden die besser. Das ist dann auch sehr, sehr erkennbar. Insofern ist die Motivation da schon noch ein bisschen anders. Aber Gewichtsreduktion macht ganz viele Menschen glücklich, egal ob sie Diabetes haben oder in Anführungsstrichen nur Adipositas. Insofern ist dieser Gewinn an Lebensqualität durch Gewichtsreduktion bei beiden gleich.
Mhm. Wer kommt zu Ihnen? Sind es mehr Frauen als Männer oder hält sich das die Waage?
Nee, das sind deutlich mehr Frauen, die kommen mit dem Wunsch nach Gewichtsreduktion. Das kann ich gar nicht so richtig erklären, woran das liegt. Vielleicht hat das auch mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu tun. Aber typischerweise sehen wir das in klinischen Studien zu Medikamenten. Da sind Frauen immer überrepräsentiert, wenn es um Gewichtsreduktion geht. Und auch in der klinischen Praxis. Beim Diabetes ist es nicht so, dass es ungefähr ausgeglichen, aber wenn es um reine Gewichtsreduktion geht, sind Frauen häufiger als Männer.
Mhm. Und diese Spritze bekommt ja gar nicht jeder, oder? Aber man bekommt sie, aber muss sie selber bezahlen. Wie ist das? Also wem können Sie die anbieten? Wer wird wieder weggeschickt? Erzählen Sie gerne, wie das so bei Ihnen abläuft.
Ja, also es kommt zunächst mal darauf an, ob man einen Typ-2-Diabetes hat oder nicht. Wenn der vorliegt, dann übernehmen die Krankenkassen ja in vielen Fällen die Kosten dafür. Es müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllt werden, aber das geht dann deutlich leichter. Und Sie haben recht, bei Menschen mit Adipositas werden die Kosten nicht erstattet. Das liegt auch nicht daran, dass die Krankenkassen das nicht wollen, sondern im Sozialgesetzbuch in Deutschland steht das so hinterlegt, Medikamente zur Gewichtsreduktion sind nicht erstattungsfähig. Und deswegen ist das natürlich dann so eine besondere Situation, wo man mit Patientinnen und Patienten auch über Kosten sprechen muss. Und letztendlich gibt es ja von der europäischen Zulassungsbehörde relativ klare, denn das Indikationskriterien, das heißt, es gibt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man ein bestimmtes Medikament bekommt. Das ist für alle Medikamente so und auch für die gewichtsreduzierenden Medikamente. Und das richtet sich nach dem Body Mass Index. Body Mass Index über 30, qualifiziert für die Therapie oder über 27 mit Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Schlafapnoe-Syndrom oder Ähnlichem. Aber die Voraussetzung ist auch immer, dass man es vorher versucht haben sollte durch Ernährung und Bewegung. Also das fragen wir auch schon ab. Und begleitend sollte das auch stattfinden. Also es geht nicht nur um sozusagen eine Spritze, sondern es ist immer eingebettet in ein Gesamtprogramm.
Dann brauche ich die Spritze jeden Monat. Wie ist das? Wie oft nehme ich die? Und was für Nebenwirkungen gibt es?
Also im Moment ist es so, dass man die einmal in der Woche verwendet. Spritzen für monatliche Anwendung sind aber in klinischer Entwicklung und werden nach aktueller Datenlage in absehbarer Zeit auch zur Verfügung stehen, aber im Moment jede Woche. Und klar, Medikamente machen Nebenwirkungen und auch diese Medikamente zur Gewichtsreduktion machen das. Das ist völlig klar und das muss man auch besprechen. Es gibt Nebenwirkungen, die sind häufiger. Es gibt Nebenwirkungen, die sind seltener. Bei fast allen Patienten tritt anfänglich eine gewisse Übelkeit auf. Das spielt immer eine gewisse Rolle und darüber muss man auch sprechen. Bei manchen wird das sehr stark, dass sie erbrechen müssen. Ist nicht so häufig, aber kann auftreten. Magen-Darm-Nebenwirkungen können eine Rolle spielen. Die werden häufig im Laufe der Zeit weniger. Aber das ist schon spürbar für die Menschen. Das ist kein Medikament, was man nicht merkt. Und es gibt natürlich Nebenwirkungen, die, sagen wir mal, etwas gravierender sind. Gallensteinbildung und so. Das ist sehr selten, muss man sagen, glücklicherweise. Aber diese Übelkeit ist eine Nebenwirkung, die fast alle Menschen irgendwie.
Ja, auch Muskelverlust?
Ja, Muskelverlust ist etwas, was mit Gewichtsreduktion zusammenhängt. Ja. Also jede Form der Gewichtsreduktion führt auch zu Muskelverlust. Also auch hier, wenn man Zink nimmt, dann sind immer etwa ein Drittel, ungefähr ein Drittel, also sagen wir 3 Kilogramm wären Muskeln. Das ist auch Physiologie oder Biologie. Das hängt jetzt nicht mit den Medikamenten speziell zusammen, sondern es ist bei jeder Gewichtsreduktion identisch. Aber das spielt eine Rolle, denn der Muskel ist der Ort, wo der hauptsächliche Energieumsatz stattfindet. Und wenn wir Muskeln verlieren, dann fällt es uns schwerer, Gewicht zu halten. Und viele unserer Patientinnen und Patienten wollen die Medikamente für eine gewisse Zeit verwenden und dann aufhören, was auch völlig plausibel ist. Denn darauf muss man die Menschen vorbereiten, indem man ihnen sagt, versuch deine Muskulatur zu halten, damit du den Grundumsatz beibehältst. Das kann man auch machen und muss das aber entsprechend adressieren und dem Patienten entsprechende Tipps geben.
Das wäre eine Frage gewesen, weil ich öfter gehört habe, dass man die eben immer nehmen muss dann. Und das ist so wenig vorstellbar, einfach auch wegen der Kosten und so. Und ja, dass es so ein Dauermedikament sein soll. Also Sie sagen, nicht unbedingt. Es sei denn, ich bin stark adipös wahrscheinlich. Wann kann man sie absetzen? Wie lange ungefähr nehmen die meisten sie? Was gibt es da zu sagen?
Ja, das ist ein großes Thema und die Frage wird mir jeden Tag gestellt. Und das ist natürlich eine falsche Begrifflichkeit, weil die Medikamente machen natürlich keine Abhängigkeit wie Opioide oder andere Substanzen. In keinster Weise, man kann jederzeit wieder aufhören. Die Frage adressiert aber natürlich sozusagen die Befürchtung, dass wenn man das erhöhte Gewicht, die Adipositas, dann nicht mehr behandelt mit dem Medikament, dass das Gewicht dann über Wochen oder Monate wieder nach oben geht. Und das kann natürlich auch passieren. Das ist ja so ein bisschen der Grundbegriff der Adipositas als chronische Erkrankung. Also wenn ich irgendetwas aufhöre zu behandeln, dann kommt die Erkrankung wieder. Das impliziert ja schon der Begriff, wenn ich den Bluthochdruck nicht mehr behandle, dann steigt der Blutdruck auch wieder an. Nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen schon variabel, denn die allermeisten verwenden die Medikamente für 6, vielleicht 12 Monate. Und Sie haben völlig recht, wenn jetzt eine Patientin zu uns kommt, die ist 35, deren Vorstellung ist natürlich nicht, für die nächsten 40 Jahre das Medikament zu verwenden. Das ist ja völlig klar. Mal abgesehen von den Kosten will man das auch nicht. Und das ist genau der Grund, weshalb man während der gewichtsreduzierenden Therapie Strategien entwickeln muss, um nach dem Absetzen des Medikamentes das Gewicht zu halten. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und das wären zum Beispiel der Halt von Muskulatur, Krafttraining, ausreichende Proteinaufnahme, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und sozusagen eine Umstellung des Lebensstils in der Phase der Gewichtsreduktion. Und wenn man das wirklich beherzigt, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass man sein Gewicht dann auch hält. Und wenn man dann 3 Jahre später nochmal 6 Monate eine Medikation braucht, naja, das kann man dann vielleicht auch rechtfertigen.
Mhm. Ja. Was kostet das so ungefähr monatlich und hängt das von den verschiedenen Medikamenten ab? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt Ozempic, Mounjaro, noch weitere Namen. Wo ist da der Unterschied?
Genau, also es gibt im Wesentlichen zwei, die am häufigsten verwendet werden. Das eine ist Tirzepatid, das ist das Mounjaro, was wir angesprochen haben, und Semaglutid heißt Ozempic für die Therapie des Typ-2-Diabetes und Wegovy für die gewichtssenkende Therapie. Und die Kosten beginnen so, naja, bei ein bisschen über 100 Euro im Monat, 120, 130 Euro ungefähr, und steigern dann je nach Dosis, die gibt's jeweils in unterschiedlichen Dosen, bis ungefähr 400 Euro. So in dieser Spanne ungefähr bewegt sich das. Da kann man natürlich durch ein paar Tricks und Kniffe die Kosten etwas senken, aber so auf dem Niveau bewegt sich das. Trotzdem ist es so, dass erstaunlich viele Menschen bereit sind, die Kosten zu tragen. Und das bringt wieder zum Ausdruck, wie groß das Bedürfnis nach Gewichtsreduktion ist, wie wichtig das den Menschen ist und wie bereit sie sind, dafür auch Geld zu investieren.
Ja, und da sind wir bei den Menschen, die das einfach nur nehmen, weil sie eben 2, 5, 7 Kilo verlieren wollen. Es gibt ja auch ganz viele Prominente, die sich dazu geäußert haben. Zum Beispiel Oliver Pocher hat gesagt, ich habe das genommen. Ed Sheeran, die waren jetzt vielleicht ein bisschen moppelig, würde man sagen, aber jetzt nicht stark adipös. Was halten Sie davon, nur weil ich mir das leisten kann und das eine relativ bequeme Art ist, glaube ich, wenn man die Nebenwirkungen einkalkuliert, abzunehmen? Man hört ja auch manchmal den anderen, die Medikamente brauchen, werden sie dadurch weggenommen. Was ist da dran?
Ja, das war tatsächlich so. Mhm. Also es gab einen Lieferengpass, vor allem im letzten Jahr, wo den der weltweite Bedarf dieser Medikamente so groß wurde, dass die Firmen nicht mehr mit der Produktion hinterhergekommen sind. Und da war es tatsächlich sinnvoll, die Medikamente zu allokieren und denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten brauchen. Im Moment ist das zumindest in Deutschland nicht so. Die sind ausreichend verfügbar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, es gibt ja diese Indikationskriterien, aber ich sage jetzt mal ein BMI von über 30. Und wenn der vorliegt, dann hat zumindest die Europäische Zulassungsbehörde in diesem Kontext gesagt, in der Risikonutzenabwägung überwiegt dann der medizinische Nutzen im Vergleich zu den Risiken für Nebenwirkungen ab diesem Body Mass Index. Und wenn ich jetzt einen Body Mass Index von 23 habe und möchte 21 erreichen, dann ist das natürlich das Verhältnis nicht mehr gegeben und setzt sich dann potenziell höheren Risiken für Nebenwirkungen aus. Und das sollte man aus medizinischer Perspektive nicht machen.
Okay, ja. Was ich auch immer öfter höre, damit einhergeht auch ein sogenannter Genussverlust. Das finde ich auch interessant. Was versteht man darunter?
Ja, das ist richtig. Also ein Genussverlust ist im Prinzip ja die Situation, in der durch die reduzierte Nahrungsaufnahme das Essen als Genusserlebnis zeitlich reduziert wird. Also ich esse einfach weniger und habe dieses Erlebnis nicht mehr. Und das ist tatsächlich für einige Menschen ein Faktor, der nicht unerheblich ist. Denn egal, ob man jetzt über emotionales Essen spricht oder einfach die Liebe zum Genuss, das wird weniger, zumindest für die Zeit der Therapie. Und damit muss man sich natürlich in gewisser Weise auseinandersetzen und wissen, dass das auf einen zukommt. Das ist meist, für die meisten wird das nicht so dramatisch empfunden, weil diese Medikamente eigentlich das Verlangen reduzieren nach Nahrungsaufnahme. Aber es gibt Menschen, die das wirklich wahrnehmen und die darunter leiden. Und für die sind das dann nicht die richtigen Medikamente.
Mhm. Also wenn man gerne gesellig beisammen sitzt und ja, miteinander isst, dann kann das schon zum Problem werden.
Zumindest wenn das sozusagen eine relevante Komponente der Lebensqualität ist.
Aber es gibt auch etliche Menschen, offenbar, wenn man sich umhört, die hören damit wieder auf, wegen der Nebenwirkungen oder anderer Sachen. Wie viele, haben Sie da Zahlen, wie viele das sind?
Ja, das gibt es relativ gut untersucht aus verschiedenen Populationen. Die Hälfte der Menschen beendet die Therapie vorzeitig.
Die Hälfte? Und,
ja. Und die anderen und die andere Hälfte führt die Therapie zumindest für ein Jahr durch. Also wenn man beginnt mit der Therapie und möchte das wirklich sinnvoll machen, dann ist es plausibel, die Therapie zumindest mal so für 9 bis 12 Monate durchzuführen. Denn die Gewichtsreduktion, die hält in der Regel über 12 bis 14 Monate an. Das Gewicht geht immer weiter runter, kontinuierlich. Und wenn ich jetzt nach 6 Monaten aufhöre, dann habe ich natürlich nur die Hälfte der Effektivität des Medikamentes überhaupt erreicht. Wenn ich dann zufrieden bin mit der Gewichtsreduktion, ist natürlich in Ordnung, dann kann man aufhören. Mhm. Ich den Benefit maximieren will, auch für meine Gesundheit, für die Blutdrucksenkung, viele andere Dinge, dann ist eine Therapie über ein Jahr in der Regel sinnvoller.
Ja. Wie viel kann ich denn so verlieren oder hängt das vom Ausgangsgewicht ab? So Pi mal Daumen und Mann, Frau wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich noch, aber gibt es da Zahlen?
Ja, stimmt. Frauen nehmen mal ein bisschen mehr ab als Männer, da haben wir recht. Also wir reden ja immer von Prozentgewichtsabnahme und die prozentuale Gewichtsabnahme ist tatsächlich unabhängig vom Ausgangsgewicht im Wesentlichen. Und das variiert so ein bisschen. Bei Semaglutid sind das so ungefähr nach Studienlage 16% des Körpergewichtes. Also wenn ich 100 Kilo wiege, nehme ich 16 Kilogramm ab. Mhm. Und bei Tirzepatid noch ein bisschen mehr, da sind so 21% ungefähr. Ja. Also schon eine ganze Menge von Körpergewicht, die da verloren gehen.
Wir hatten neulich auch eine plastische Chirurgin her, die eben berichtete, dass jetzt jede Woche bei ihr die Folgen sichtbar sind von diesen neuen Medikamenten, nämlich Menschen, die extrem schnell Gewicht verloren haben und nun ganz hängende Haut am Körper haben. Ist das ein notwendiges Übel, da ja Adipositas die schlimmere Belastung für den Körper ist? Wie sehen Sie das?
Ja, in gewisser Weise schon. Also das kennen wir natürlich gut aus der Adipositaschirurgie. Ne, da spielt das ja auch eine Riesenrolle. Und klar, wenn ich wirklich große Mengen Gewicht abnehme, dann bildet sich häufig der Hautüberschuss nicht zurück und dann kann es halt zur Bildung von Hautfalten kommen oder von überschüssiger Haut. Das ist tatsächlich aber sehr unterschiedlich. Also das kann man nicht vorhersagen. Mhm. Bei manchen bildet sich das wirklich gut zurück und man sieht es kaum. Und bei anderen bleibt da wirklich ein großer Hautüberschuss bestehen. Aber das ist dann, ob einen das stört, kosmetisch oder nicht, ist natürlich ganz persönlich. Das ist nicht bei jedem Menschen so. Also das ist dann eine ganz individuelle Entscheidung, ob man das dann plastisch korrigieren lässt. Die meisten tun das nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wen das stört, der hat natürlich die Option. Und
Ja, ist natürlich wahnsinnig teuer, wenn man da, also sie hat dann berichtet, weil es natürlich Leibesmitte und Arme und also es sind ja viele Partien betroffen. Was mir nicht ganz klar ist, früher gab es ja nur die Magenverkleinerung durch eine OP, also auch verschiedene Arten davon. Hat die jetzt immer noch ihre Daseinsberechtigung? Wird die immer noch angewendet und warum?
Ja, die gibt es immer noch. Es gab so einen kleinen Rückgang der Operationszahlen. Mhm. So. Im Krankenhaus guckt man ja auch immer auf Operationszahlen und die ging so ein bisschen zurück tatsächlich. Aber das hat sich jetzt im Prinzip alles wieder angeglichen. Also die Operationen werden häufig durchgeführt bei Menschen, die noch viel mehr Körpergewicht haben. Body Mass Indizes über 40 oder noch höher. Und da muss man sagen, dass die Operationen zum aktuellen Zeitpunkt auch noch effektiver sind. Also die bewirken Gewichtsreduktion von 30-35%. Also nochmal im Schnitt vielleicht 10% mehr im Vergleich zu den aktuellen Medikamenten. Und es gibt natürlich Menschen, die suchen nach einer dauerhaften Lösung. Die möchten nicht sozusagen ein Medikament langfristig nehmen, sondern die möchten sich einmal operieren lassen. Und dann sozusagen tragen sie die Therapie durch die Operation ja dauerhaft in sich. Und deswegen ist die Operation nach wie vor das Verfahren, was am kontinuierlichsten das Körpergewicht senkt. Mhm. Eine Option, die man mit Patienten auch besprechen muss. Wenn jemand ein BMI von 32, 33 hat, ist das kein OP-Kandidat. Aber wenn jemand deutlich drüber liegt, über 40, über 50, dann ist das immer noch eine Domäne der Chirurgie und wird es auch bleiben.
Mhm. Teilweise ist das aber nicht rückgängig zu machen und auch mit vielen Nebenwirkungen einhergehend.
Ja, klar. Also der sogenannte Magenbypass, den kann rückgängig machen. Das passiert aber fast nie, weil das natürlich immer bedeutet, dass das Gewicht wieder hochgeht. Aber klar, eine Operation hat auch Nebenwirkungen. Man braucht eine lebenslange Nachsorge. Und auch dort kommt es zur Hautüberschussbildung natürlich. Und es gibt sozusagen Unterzuckerungsproblematik und so. Aber das sind alles Dinge, über die man natürlich im besten Fall gut aufgeklärt wird. Und dann kann man eine gut informierte Entscheidung treffen.
Ja. Ich finde es ein bisschen verrückt, wenn ich mich umschaue. Meine Wahrnehmung ist, manche wollen dieses Medikament unbedingt, um nur wenige Kilos zu verlieren. Andere zögern, obwohl sie es eigentlich dringend bräuchten, wie man denkt. Was ist da für ein Mechanismus am Werk? Ist das, ja, also die Psychologie scheint da total eine große Rolle zu spielen.
Ja, sehr stark sogar. Und es gibt viele Menschen, die eigentlich eine Indikation hätten, die es aber nicht möchten. Aus unterschiedlicher Motivation. Häufig, weil sie einfach Angst haben davor, weil sie Angst haben vor das, was das passiert, vor dem Wirkmechanismus, vor Nebenwirkungen. Und vielleicht auch, sagen, aus finanziellen Überlegungen, wobei das im Endeffekt häufig gar nicht der entscheidende Mechanismus ist. Es sind häufig so abstrakte Sorgen, dass das Medikament ihnen vielleicht mehr schadet als nutzt. Und da kann man nur jedem raten, also wenn man diese Gedanken hat, dann sollte man sich vielleicht einmal darüber informieren, einmal gut aufklären lassen und dann kann man auch eine vernünftige Entscheidung treffen, basierend auf wissenschaftlichen Daten und nicht auf dem, was vielleicht der Nachbar erzählt hat oder so.
Was ja total spannend ist, das ist gerade, ploppt immer mal auf, schützt der Wirkstoff auch vor Folgekrankheiten, also etwa vor Demenz oder viralen Infektionen. Da gibt es ja wahnsinnig viele Untersuchungen und Studien. Bringen Sie uns doch da gerne mal auf Stand.
Ja, da sprechen Sie eine ganz aktuelle Frage an. Gerade vor 2 Wochen sind 2 große Studien publiziert worden. Da hat man tatsächlich Menschen mit beginnender Alzheimer-Demenz-Erkrankung behandelt, in dem Fall mit Semaglutid, unter der Vorstellung, dass das Medikament durch eine Reduktion von Entzündungsprozessen im Gehirn das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung verhindert. Das muss man sagen, hat allerdings nicht geklappt. Also die Studien haben kein positives Ergebnis erbracht, sodass diese Hoffnung, was ja wirklich gut gewesen wäre für medizinische Versorgung, die hat sich nicht erfüllt. Es gibt aber natürlich Hinweise darauf, dass die Verwendung der Wirkstoffe Entzündungsprozesse, inflammatorische Prozesse im Körper reduziert und diese Inflammation, sozusagen, der ja häufig der Treiber ist für Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, degenerative Erkrankungen, dass das insgesamt weniger wird. Also, dass, wenn Sie so wollen, der Alterungsprozess dadurch ein bisschen reduziert wird. Das sind aber alles nur theoretische Spekulationen, weil es diese Studien nicht gibt. Man stellt sich das vielleicht so vor, aber das bewiesen ist das wissenschaftlich nicht. Und wenn man das untersuchen würde, dann müsste man auch noch differenzieren zwischen dem, was die Gewichtsreduktion an sich bewirkt und was die Gewichtsreduktion durch den Wirkstoff bewirkt. Vielleicht ist das alles auch nur Gewichtsreduktion an sich und es würde auch funktionieren, wenn man das Medikament nicht verwendet. Mhm. Aber das ist spekulativ, das wissen wir nicht.
Ja. Man liest ja auch immer vom sogenannten Ozempic Face. Ich weiß nicht, ob ich da bei Ihnen an der richtigen Adresse bin. Sie haben es sicher schon gehört. Ist da was dran? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also da bezeichnet man im Prinzip die etwas kachektisch eingefallene Gesichtsstruktur, die sich bei schneller Gewichtsabnahme hebt, dass man dann einfach nicht mehr gesund aussieht. Mhm. Und das ist dann so eine Titulierung, das gibt es in allen möglichen Varianten. Aber ja, das bezeichnet sozusagen die nicht mehr so vorteilhafte Gesichtskontur.
Ja. Wurden Sie eigentlich regelrecht überrollt in der Ambulanz, als dann die Berichte anfingen über die Abnehmspritze? Wie war das? Wie kam das bei den Menschen an?
Also wir haben schon in unserer Ambulanz, ich glaube alle Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, haben schon eine deutliche Zunahme an Interesse bemerkt. Auch die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen natürlich beschäftigen sich immer mehr damit. Und das hält auch an. Also das ist weiterhin so, dass Menschen sich dafür interessieren und mit dem Gedanken spielen, sozusagen so eine Therapie mal durchzuführen. Es gibt jetzt halt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Thematik beschäftigen und dort auch sozusagen eine vernünftige Therapie anbieten. Und das muss auch sein, weil natürlich Adipositas als Erkrankung einfach sehr häufig ist. Und deswegen brauchen wir auch eine gute, strukturierte Versorgung. Breit aufgestellt.
Sie klären ja sicher die Patienten auch immer über Adipositas an sich auf. Ab wann ist es denn eigentlich zu viel, was ich mit mir rumschleppe? Und was genau, vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, macht Adipositas mit uns? Also es sind ja wahnsinnig viele Faktoren, die da davon abhängen und die dieses Übergewicht beschleunigt. Also genau, zählen Sie gerne mal auf, was da so zum Tragen kommt.
Ja, also zunächst mal ist so die Frage, was bezeichnet man als Adipositas? Und das, also die Weltgesundheitsorganisation definiert das ab einem Body Mass Index von über 30. Das ist relativ klar. Aber unsere Fachgesellschaften, europäischen Fachgesellschaften beschäftigen sich natürlich darüber hinausgehend mit weiteren Indikatoren. Und eine große Rolle spielt inzwischen die sogenannte Waist-to-Height-Ratio. Also das kann man auch für sich selber relativ leicht rauskriegen. Da muss man seine Körpergröße messen und die weiß man vielleicht auch auswendig. Und da muss man einmal den Taillenumfang messen. Das heißt, man legt ein Maßband sozusagen um die Taille genau auf die Hälfte, waagerecht auf die Hälfte zwischen Rippenbogen und Beckenkamm. Und da misst man den Taillenumfang. Und das setzt man ins Verhältnis. Und wenn der Taillenumfang die Hälfte der Körpergröße in Zentimeter erreicht, dann ist das ein Indikator für eine Form der Adipositas, die mit erhöhten Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für metabolische Erkrankungen wie Diabetes einhergeht. Und das sind so nach aktueller Ansicht diejenigen Patienten, die den höchsten Therapiebedarf haben, die sozusagen am ehesten therapiert werden müssen. Mhm. Und das sind auch diejenigen sozusagen, die größten Risiken in sich tragen für Folgeerkrankungen. Also Adipositas ist per se eine Erkrankung an sich, wenn man sie so definiert, aber es ist auch ein Risikofaktor für die Entstehung von Diabetes, Typ-2-Diabetes, von Bluthochdruck, von zahlreichen Krebserkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von vielen anderen Gelenkerkrankungen, Schlafapnoe-Syndrom, also über 200 Folgeerkrankungen, die mit Adipositas assoziiert sind. Mhm. Und wenn man das Gewicht senkt, dann geht das Risiko für alle diese Folgeerkrankungen nach unten. Das ist also eine ideale Stellschraube, um die Gesundheit zu verbessern.
Ja, also eigentlich eine riesige Motivation, sich mal dran zu machen, jetzt wahrscheinlich dann eher nach Weihnachten als noch vorher. Aber kann uns die Spritze denn letztlich als Gesellschaft gesünder machen? Weil wir werden ja immer dicker, lesen wir.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht die Idealvorstellung, dass die Gesellschaft durch ein Medikament, sondern eigentlich müsste man es natürlich durch Veränderung von Umweltfaktoren, gesellschaftliche Faktoren erreichen. Aber das versuchen wir natürlich seit einigen Jahrzehnten und das funktioniert nicht so gut. Und wenn das nicht funktioniert, muss man natürlich über Alternativen nachdenken. Und die Medikamente sind tatsächlich schon potente Instrumente, um das Gewicht zu senken. Jetzt muss man sagen, aktuell sind die aber viel zu teuer, um auf gesellschaftlicher Ebene eine Rolle zu spielen. Das können wir uns als Gesellschaft gar nicht leisten. Und deswegen ist das jetzt im Moment noch nicht so richtig in Sicht, dass das eine Rolle spielen kann. Wenn dann so eine Spritze, also nicht 12 Cent am Tag kostet, so wie Statine oder ähnliche Medikamente, natürlich darüber nachdenken, diese Medikamente sozusagen auch einer breiteren Bevölkerungsschicht zur Verfügung zu stellen. Aber im Moment ist das aktuell so nicht denkbar.
Und wird auch bald, so bald nicht dazu kommen, oder wie ist das?
Na, die Preise gehen immer weiter runter. Die werden auch eher sinken und laufen Patente aus. Und dann werden die Medikamente auch wieder günstiger. Aber sozusagen, dass sie jetzt ein Niveau erreichen von Blutdruck, Generika oder ähnlichen Substanzen, da ein bisschen dauern.
Ja, Sie meinten gerade, die Gesellschaft müsste da was machen oder die Politik. Was gäbe es da für Ideen? Was könnte man denn machen? Oder was gibt es in anderen Ländern vielleicht auch?
Ja, ach, Ideen gibt es eine Menge. So ein Klassiker ist zum Beispiel die erhöhte Besteuerung von ungesunden Lebensmitteln. Dass man sagt, all das, was bestimmte Grenzen an Zucker, Fett und Salz überschreitet oder gesättigten Fettsäuren, das wird mit einer höheren Mehrwertsteuer belastet. Und wenn man Obst und Gemüse kauft, dann entfällt die Mehrwertsteuer. Das sind sozusagen so die Ideen, die auch viele Fachgesellschaften haben und an die Gesundheitspolitik herantragen. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft, muss man sagen, das gesundheitspolitisch umzusetzen, weil es dort natürlich auch unterschiedliche Interessensvertreter gibt und natürlich auch immer der Gedanke, jeder Mensch ist selbstbestimmt, warum soll mir das einschränkend eine Rolle spielen? Kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber das ist eine Idee, die häufig sozusagen diskutiert wird. Und dann gibt es noch andere Dinge wie Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel, Bannmeilen um Schulen herum und all solche Dinge. Das ist jetzt nicht so mein Kerngebiet, aber die Fachgesellschaften, die sich damit beschäftigen, die sind da sehr aktiv.
Ja, da wäre ich total dabei, denn ich sehe, dass manche Kinder und Jugendliche da sich vollstopfen mit Prime und was alles so beliebt ist. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Feld, aber hoffen wir, dass es irgendwie in der Zukunft, ja, dass sich was ändert. Und ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Abele. Wir haben viele Einblicke gewonnen.
Ebenfalls, vielen Dank.
Dankeschön.